Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Es gab in den letzten Tagen eine intensive Literaturdebatte um den Internationalen Literaturpreis des Berliner Hauses der Kulturen der Welt. Diese Debatte, die war manchmal recht abstrakt, aber in 20 Minuten können wir hier konkret über diesen Preis reden, denn die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis 2024 wurde heute Morgen veröffentlicht. Welche Bücher da drauf stehen dazu? Mehr in 20 Minuten und zuerst gehen wir gleich auf eine Nordseeinsel, die eigentlich unter Wasser liegt. Jetzt ist die Insel aber wieder da und da geschehen bemerkenswerte Dinge. Jetzt gehen wir hier in ein Dorf, in dem es eine Kostümgrenze gibt. Kostümgrenze heißt, die Leute, die in diesem Dorf auf einer Nordseeinsel arbeiten, die dürfen jenseits dieser Grenze nur in einem historischen Kostüm auftreten. Als Frauen etwa mit so einem Wollrock und einer Haube auf dem Kopf. Sie müssen so tun, als seien sie Menschen aus der Zeit um 1900. Und dieses spezielle historische Erlebnisdorf, das hat sich die Schriftstellerin Christin Höller ausgedacht für ihren Roman Leute von früher. Und Christin Höller ist jetzt in Leipzig für uns im Studio. Guten Tag nach Leipzig. Hallo Frau Höller.
Guten Morgen, ich freue mich.
Man kann ja bei diesem Kostümgrenzendorf an Mittelaltermärkte denken, was ich mit so einem inneren Schauer getan habe. Da treten die Leute ja auch gerne kostümiert auf. Was hat Sie denn auf die Idee gebracht mit diesem historischen Erlebnisdorf?
Ja, das frage ich mich tatsächlich jetzt rückblickend auch immer wieder, weil ich das natürlich ständig gefragt werde. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ich während des Studiums am Schauspielhaus in Dresden als Ankleiderin gearbeitet habe, also permanent quasi mit Kostümen und mit quasi Kulissen und dem davor und dahinter zu tun hatte über mehrere Jahre und ich das dann irgendwie ganz eindrücklich fand. Und dann gab es noch so ein relativ konkretes Ereignis, da war ich mal mit meinem Onkel in so einer, wie sie es auch beschreiben, so einer Erlebnisgastronomie mal essen. Ah. das auch in einer unbestimmten Vergangenheit angesiedelt war, würde ich sagen, das Restaurant. Also man saß an so Fässern und hat so aus so Kupfergeschirr und so gegessen. Mhm. Und da bin ich auf dem Weg zur Toilette zur falschen Tür raus und im Hinterhof standen in Kostüm mehrere Leute und haben Pause gemacht und standen nebeneinander schweigend und haben auf ihre Handys geschaut, aber so komplett im Kostüm. Und dieses Bild hat mich irgendwie nicht losgelassen und ich dachte, wie absurd. Und das fand ich irgendwie ganz spannend und daraus ist so ein bisschen diese Idee erwachsen, ja.
Und dieses Dorf auf der Nordseeinsel Strand, das ist ja also damit wird ordentlich Geld verdient. Die Leute, die da hinkommen, zahlen ordentlich dafür, dass sie in dieser Inszenierung dann Urlaub machen dürfen. Da dient alles dem Profit, dem Tourismus, eben mit dieser Kostümpflicht für die, die auf der Insel arbeiten, was ja auch eine große Übergriffigkeit ist, ne? Du musst dich hier umkleiden, da sind ja auch Handys verboten dann hinter der Kostümgrenze. Das hat was ziemlich Beklemmendes, nicht wahr? Der Aufenthalt in diesem Dorf, also für die, die da arbeiten müssen.
Ja, ich glaube, das ist auch alles arbeitsrechtlich so ein bisschen in der Grauzone und das bemerkt natürlich dann die Hauptfigur auch relativ schnell. Es ist aber Teil dieses Jobs oder Teil des unausgesprochenen Vertrags auch vielleicht, der da geschlossen wird. Und es trägt eben dann zu diesem Gesamterlebnis bei, wo man sich ja dann auch ein halbes Jahr zu verpflichten muss, weil man dann eben auch auf diese Insel ziehen muss als Saisonkraft.
Es gibt, ich frage mal sicherheitshalber nach, es gibt so eine Insel oder so ein Dorf gibt es nicht. Das haben Sie sich tatsächlich ausgedacht.
Das gibt es tatsächlich in dem Format in Deutschland nicht. Ich glaube, in Schweden gibt es sowas, aber habe ich mir schon ausgedacht, ja.
Und jetzt ist der Schauplatz auch nochmal interessant. Also die Insel selbst, die Insel Strand, die hat es mal gegeben. Im 17. Jahrhundert ist die aber im Meer versunken, also in der Nordsee versunken, diese Insel, soweit ich weiß jedenfalls. Eine untergegangene Insel, die Sie wieder auftauchen lassen für Ihren Roman. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen?
Das liegt ganz einfach daran, dass ich wahnsinnige Hemmungen hatte, zum einen mir eine ganze Insel auszudenken und zum anderen hatte das für mich aber so ein Lokalkolorit, ja, das ist auf einer Nordseeinsel, die es konkret noch gibt, anzusiedeln, weil ich glaube, das ist halt auch literarisch schon sehr, sehr besetzt auch. auch aus anderen, also so aus dem Krimi-Genre oder so, und da hatte ich irgendwie Berührungsängste und ich hatte aber so Lust auf sozusagen dieses Insel-Setting, und nach einer kurzen Google-Recherche bin ich dann auf Strand gestoßen und das ist quasi sozusagen die eine Nordseeinsel mehr, die es mal gegeben hat, die dann aber untergegangen ist. Und dann dachte ich, das ist eigentlich perfekt, weil das ist quasi nicht völlig ausgedacht.
Die ist real, aber unschuldig sozusagen,
genau,
für ihre Zwecke.
Genau, ja, exakt.
Man kommt jetzt beim Lesen mit ihrer Hauptfigur auf die Insel, mit Marlene. Die hat studiert in Hamburg Medienpraxis sehr, sehr lange, 9 Jahre lang. Jetzt will sie auf der Insel erstmal ein halbes Jahr lang jobben, Geld verdienen und die Entscheidung so ein bisschen rausschieben, was mache ich denn nach dem Studium, so verstehe ich das. Und diese Marlene, die steht ihrem eigenen Leben recht distanziert oder gleichmütig gegenüber, als ob ihr alles ein bisschen egal wäre. Sie ist so ein bisschen emotional runtergedimmt, war auch so mein Eindruck. Oder wie würden Sie Marlene charakterisieren für die erste Phase des Buches?
Ja, mir ist jetzt auch, je öfter ich draus lese oder auch dann oft aus dem Anfang lese und so, ist mir auch bewusst geworden, dass sie jetzt zu Anfang gar nicht unbedingt jetzt eine wahnsinnig einnehmende Persönlichkeit ist. Das ist natürlich so angelegt, dass da auch noch Spielraum ist in die Richtung.
Ja.
Genau, aber sie ist am Anfang sehr zurückgenommen, sehr abgeklärt auch, oder sie glaubt sehr abgeklärt zu sein. Also emotional irgendwie wenig, ja, in Kontakt mit sich selbst irgendwie auch, zu glauben. Also sie hat zwischen allem einen gewissen Abstand.
Und der Spielraum eröffnet sich, von dem Sie gerade gesprochen haben, durch eine Begegnung von Marlene mit einer anderen jungen Frau. Sie lernt Janne kennen, die ist auf der Insel aufgewachsen, arbeitet da an der Fischräucherei und die beiden verlieben sich. Eine queere Liebesgeschichte beginnt. Also der Roman ist auch zumindest ein Liebesroman, oder?
Unter anderem auch, durchaus, ja. Das klingt natürlich jetzt erstmal ein bisschen... ja, irgendwie so abschreckend, aber mir war das total, total wichtig, oder ich merke einfach, dass ich sowas wahnsinnig gerne auch schreibe, oder ich hätte Lust, eine Liebesgeschichte zu schreiben, die sich irgendwie ein bisschen mehr an der Realität orientiert, also ja, wie ich das irgendwie auch kenne aus dem echten Leben. Also es geht alles sehr langsam und es ist alles sehr, sehr vorsichtig zu anfangen, genau.
Und das hat, fand ich beim Lesen, so eine schöne Selbstverständlichkeit und auch eine sanfte, aber auch starke Körperlichkeit, wie Sie da von der Liebe dieser beiden Frauen erzählen, eben dann auch von ihrer Sexualität erzählen, als nach der langsamen Annäherungsphase es auch dazu kommt. Jetzt handeln ja die meisten bekannten Liebesgeschichten eben von heterosexueller Liebe. Wie war das für Sie, eine Sprache zu finden für die Geschichte von Marlene und Janne?
Ja, mir war das irgendwie auch wichtig, das sozusagen nebenbei zu erzählen, oder dass es auch sozusagen keine, im Roman selbst nicht groß thematisiert wird, dass es eben eine queere Liebesgeschichte ist, sondern das wird von eigentlich die ganze Zeit von allen so hingenommen.
Mhm.
Ja, es ist auch, glaube ich, das ist der erste längere Text, den ich schreibe, der auch so körperliche Passagen hat, sag ich mal.
Mhm.
Oder wo es auch so zentral um eine Annäherung geht. Und das war schon eine Herausforderung, weil es natürlich ein wahnsinnig ausgetretenes Feld ist, auch sprachlich. Und ich habe aber einfach versucht, da so ein bisschen, ich weiß nicht, das so ein bisschen auch sozusagen das über Bande zu erzählen und auch da irgendwie so eine Behutsamkeit walten zu lassen, in der Hoffnung, dass das dann nicht alles so klingt, als wäre es alles schon 100-mal erzählt worden.
Was ich auch schön finde, dass die Liebe wird natürlich immer intensiver und bei aller Unsicherheit, die auch darin liegt und die sie miterzählen, je stärker Marlene verliebt ist, desto mehr ändert sich auch ihre Wahrnehmung und damit ändert sich auch, was ihr Roman sozusagen sieht und wahrnimmt auf der Insel, von Natur zum Beispiel wahrnimmt. Da geht die Liebe sozusagen in das Erzählen und in die Sprache des Romans ein, oder?
Ja, genau, das war zumindest meine Idee. Also es ist nicht so, dass die Liebesgeschichte jetzt eine Teilhandlung des Buches ist, sondern ohne diese Verliebtheit würde das ganze Buch nicht funktionieren, weil es so sehr Einfluss nimmt auf Marlenes Wahrnehmung und ihre Entwicklung, dass sie eben genau plötzlich alles viel intensiver wahrnimmt, eben ne, die Natur oder Geschmäcker, Gerüche, körperliche Empfindungen, aber eben auch ja, die gewisse Ungereimtheiten auf der Insel, die ihr vorher vielleicht gar nicht aufgefallen wären. Also diese Liebe ist ein ganz, ganz wichtiger Motor für die Geschichte.
Ungereimtheiten kann man jetzt, könnte ich jetzt verstehen, als was ihr auffällt an dieser ganzen Fragwürdigkeit dieser Kostümgrenzen, Insel, Verkleidungsinszenierung. Aber was ich noch interessanter finde, der Roman kommt auch immer tiefer hinein in so einen Bereich des mystischen, Geheimnisvollen. Das wird auch immer intensiver. Das hat zu tun mit der Lage dort im Meer, mit der Angst vor dem Meer, mit Geschichten von untergegangenen Orten. In der Nähe gab es mal die Stadt Rungholt, sagenhafterweise jedenfalls, die soll untergegangen sein und in bestimmten Nächten soll man die Glocken dieser untergegangenen Stadt hören. Und ich dachte, dieses mystische, unerklärliche, hat das auch zu tun mit dem Verhältnis zur Natur, also zu etwas, was größer ist als der Mensch, unerklärlich ist in einer gewissen Weise und was durch die Klimakrise auch eine neue Bedrohlichkeit bekommt?
Ja, auf jeden Fall. Also was Sie jetzt beschreiben, das ist eigentlich nichts, was so zu meinen Standards gehört. Also es war auch für mich das erste Mal, quasi in mich schreibend in diese Richtung zu bewegen. Also so von irgendwie Legenden oder Mythen zu erzählen, die quasi einzuweben von unerklärlichen Begebenheiten, die sich irgendwie unserer oder Marlenes Logik entziehen, aber es ist so verwoben mit diesem Ort auch geografisch, weil genau wie Sie sagen, also so eine Nordseeinsel ist natürlich auf eine Art ein wahnsinnig unheimlicher Ort, weil er so sehr von Verschwinden geprägt ist, weil es eben auch wahnsinnig gefährlich ist, das Leben dort. Und darum ist es total logisch, dass das so ein mystisch überformter Ort so ein bisschen ist, was ich jetzt in meinem Buch dann noch mehr gestärkt habe. Und genau für sowas ist Marlene erst offen, in dem Moment, wo sie quasi diese Gefühle eben auch zulässt.
Ja. Es ist sehr interessant, wie Sie das alles miteinander verwoben haben, die Liebesgeschichte, das historische Erlebnisdorf, die Legenden von versunkenen Städten, der Klimawandel, der da auch mit reinspielt, steckt alles drin in dem Roman Leute von früher von Christine Höller, im Suhrkamp Verlag erschienen, 316 Seiten, kosten 22 Euro. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Heute früh wurde die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis veröffentlicht. Dieser Preis, der wird seit 2009 vergeben vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin und von der Stiftung Elementarteilchen. Mit 35.000 Euro ist er dotiert. Davon gehen 20.000 Euro an die Autoren und 15.000 Euro an den Übersetzern. Sehr ungewöhnlich, diese Preisgeldaufteilung. Und dieser Preis hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit bekommen durch einen Insiderbericht über die Arbeit in der Jury für diesen Literaturpreis. Die Autorin Juliane Liebert und Ronja Othmann haben diesen Bericht in der Zeit veröffentlicht. Jetzt hat sich unsere Literaturredakteurin Stefanie von Oppen die Shortlist für den Preis heute Morgen angesehen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Stefanie.
Hallo, guten Morgen.
Kannst du vielleicht erstmal noch mal kurz erklären, was für ein besonderer Literaturpreis das ist, der Internationale Literaturpreis?
Genau, du hast ja gerade schon gesagt, dass es diesen Preis seit 2009 gibt und das war wirklich höchste Zeit, dass es auch in Deutschland einen Preis gibt, der Bücher auszeichnet, also die aus irgendwelchen internationalen Sprachen ins Deutsche übersetzt werden. Also so ein bisschen auch nach dem Vorbild vom zum Beispiel International Booker Preis, der schon sehr, sehr lange eingeführt ist in England oder USA. Natürlich ist es bei den englischen Büchern auch schon so ein bisschen was anderes, aber dennoch ist es natürlich eine großartige Idee, einen solchen Preis einzuführen und damit auch ein Licht zu werfen auf eben Bücher aus der ganzen Welt, also sozusagen auch unsere Augen zu öffnen und ein Fenster auch zu sein für andere Lebenswelten und andere Schriftsteller, die uns vielleicht sonst nie begegnet wären.
Es macht die Shortlist 2024 sechs Fenster auf für sechs Bücher, für sechs Welten. Was ist denn so dein erster Eindruck von der Shortlist?
Ja, also Sie sehen eine begeisterte Redakteurin vor sich. Ich finde diese Liste sehr interessant. Also thematisch sehr abwechslungsreich, auch von den Autoren und Autorinnen und Übersetzern und Übersetzerinnen. die sich dahinter verbergen. Und irgendwie ist eben genau diese Shortlist nochmal ein Beweis, wie wichtig dieser Preis eben als Fenster zur Welt ist. Und das lässt mich wirklich erstmal die Debatten der letzten Wochen so ein bisschen vergessen, der ja so ein bisschen Schatten geworfen hat auf diesen Preis. Und ich finde wirklich, es hat, ist eine gute Mischung von den Themen. Es sind ja unterschiedliche Sprachen, Finnisch, Norwegisch, Englisch, Französisch, Spanisch. Auch die Verlage sind sehr unterschiedlich berücksichtigt worden. Also solche Kriterien spielen nun mal auch eine Rolle, wenn es irgendwie um so eine allerletzte Entscheidung geht. Weil ja, das muss man ja wirklich nochmal betonen. Also klar, die literarische Qualität ist ganz gewiss das wichtigste Kriterium. Aber wenn man es am Ende so schwer hat, dann muss man eben auch solche Kriterien beachten. Und genau, und die einen geben eben eher einen tiefen Einblick in auch politische Bedingungen in den jeweiligen Ländern, aus denen sie stammen, beziehungsweise auf die die Geschichte zurückgeht. Aber es sind dann eben auch sehr emotionale und Bücher dabei, die sozusagen eher das Innenleben eines Protagonisten beschreiben. Also ich habe totale Lust auf die Bücher, die ich noch nicht kenne, die jetzt zu lesen.
Jetzt steht ein Roman auf der Liste, der schon relativ viel beachtet wurde, auch hier bei uns im Programm. Der Roman James von Percival Everett, aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel. Die anderen Titel auf der Liste, die wurden eher wenig beachtet, so in der deutschen Literaturberichterstattung bisher, oder?
Ja, das hat mich auch wirklich überrascht, als ich es heute Morgen mal schnell nachgeguckt habe. Also man kann sich einmal schnell bei Perlentaucher einen Überblick verschaffen, wie die so rezensiert worden sind. Und Percy Everett tatsächlich ist ja auch seit 2020 haben wir den so hier entdeckt. Das ist der US-Amerikaner, der Professor an einer Uni in Los Angeles ist. Und der hat ja dieses wirklich wunderbare James geschrieben, eine umgekehrte Huckleberry Finn-Geschichte aus der Perspektive geschrieben, des Sklaven, der bei Huckleberry Finn Jim heißt und in diesem Roman halt etwas feiner James. Aber zum Beispiel ein Roman wie von Scholastique Mukwasonga, einer Ruanderin, die ähnlich alt ist wie Everett und auch schon diverse Romane geschrieben hat, deren Roman Kibogos Himmelfahrt ist nur bei uns rezensiert worden, zum Beispiel.
Im Deutschlandfunk Kultur.
Im Deutschlandfunk Kultur. Und da will ich auch nochmal unterschreiben, wie schön das ist, dass wir so viele Rezensionsplätze bei uns haben, sodass eben auch Platz für solche Bücher ist, die ja wirklich sehr unbedingt bedacht werden sollten. Das Gleiche gilt auch für Meine Männer, der Norwegerin Victoria Kieland, deren Roman über eine Frau, die nach einer Gewalterfahrung zur Serienmörderin wird, wurde in ihrer Heimat total gefeiert und ist eben nur einmal auch bei uns rezensiert worden. Und auch interessant, Meine Katze, ein von Peistim Stativici, Entschuldigung, das ist ein kosovarisch-finnischer Autor, dessen Familie eben 92 nach Finnland ausgewandert ist und der hat einen Roman geschrieben über einen queeren Jungen, eben einen kosovarisch-stämmigen queeren Jungen. Also es heißt Meine Katze Jugoslawien. Und dieses Buch ist schon ausgezeichnet worden mit dem sehr renommierten International Dublin Award.
Genau. Wenn ich mir die Liste aber angucke und jetzt auch höre, was du sagst, da kommen doch fast alle Bücher für diesen internationalen Literaturpreis auf der Shortlist entweder aus Westeuropa oder aus den USA. Es gibt diese eine Ausnahme mit Ruanda, oder?
Genau, das wäre meine einzige, wirklich etwas vorsichtige Kritik. Also ich will diese Liste gar nicht so doll in Frage stellen, weil es ja auch wirklich schwer ist, aus diesem Ozean von Büchern welche auszuwählen. Und man weiß ja auch nicht genau, welche Bücher von den Verlagen eingereicht worden sind. Es waren 132 an der Zahl. Aber tatsächlich fehlen mir so ein bisschen die Bücher aus Osteuropa. Also ich meine, im letzten Herbst war Slowenien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und da sind ja sehr viele Bücher übersetzt worden. Ähnlich ist es natürlich mit Asien und auch Australien, wie auch immer. Also könnte man so ein bisschen Kritik üben, aber es ist einfach schwierig, das jetzt in dieser Riesenauswahl zu kritisieren.
Die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis ist da seit heute Morgen und heute Abend um 18 Uhr wird die Jury die Bücher im Berliner Haus der Kulturen der Welt vorstellen. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird dann am 5. Juli verkündet und gefeiert. Bestimmt wird dann auch Stefanie von Oppen wieder dabei sein. Vielen Dank für heute.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, so Immanuel Kant, der vor 300 Jahren in Königsberg im damaligen Ostpreußen geboren wurde. Deshalb widmet ihm das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg eine Ausstellung. Nicht der Philosoph, sondern der Mensch steht hier im Zentrum. Kant als guter Schüler, als geselliger Student.
Kant hat als Student schon und auch später Billard gespielt. Hat in der Studienzeit auch mit Billardspielen sein Studium finanziert.
Sagt Tim Kunze, Kurator der Ausstellung. Kant war ein unermüdlicher Spaziergänger, sein Spazierstock ist zu sehen. und auch ein paar Haare, die tatsächlich vom Kopf des Aufklärers stammen sollen.
Nach Kants Tod gab es sehr viele dieser Haare, die im Umlauf waren. Der Betreuer hat in seiner Biografie geschrieben, es gab so viele, die hätten gar nicht auf Kants Kopf gepasst. Und bei diesen Haaren kann man das über die Jahrhunderte tatsächlich belegen, dass es immer kantische Haare waren.
Kant 300, ein Leben in Königsberg. Bis zum 13. Oktober ist die Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg zu sehen.
Das ist die einzige Wahrheit, an die ich glaube. Ich kann sein, wer immer ich will, jeden Tag aufs Neue.
Weltliteratur auf der Bühne, heute in Nürnberg. Da werden 1200 Seiten Roman mit zahllosen Figuren zusammengeschnurrt auf zwei Hauptpersonen, nämlich Don Quixote, dem es schwerfällt, zwischen Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden, und seinem Knappen Sancho Panza, der immer wieder versucht, ihn vor dem Schlimmsten zu bewahren.
Also Sancho, in all den zahllosen Ritterbüchern, die ich gelesen habe, da ist mir kein Knappe untergekommen, der so viel mit seinem Herrn gequatscht hat wie du.
So, und wie viel hat denn so ein Knappe eigentlich damals verdient?
Ja, ich glaube, haben keine Löhne bekommen, sondern Gnade.
Jakob Nolte hat sich in seiner Fassung von Miguel de Cervantes Saavedras großem Roman Don Quixote auf das Wesentliche konzentriert. Heute im Staatstheater in Nürnberg zu sehen. Beginn ist 20 Uhr. Die nächste Vorstellung ist am 4. Juni. Bücher, Theaterstücke, Ausstellungen, Filme. An Franz Kafka wird anlässlich seines 100. Todestages derzeit Land auf, Land ab gedacht.
Vom 23. September 1923 bis zum 17. März 1924 lebt Kafka in Berlin, betreut von Dora Diamant.
Auch sein verzweifelter Kampf gegen die Tuberkulose ist Thema im Film Kafkas letzte Reise. Die Dokumentation über die letzten Monate im Leben des Schriftstellers hat am Sonntag seine Deutschlandpremiere in Berlin.
Bei einer Körpergröße von etwa 1,80 Meter wiegt er in Winterkleidung nur noch knapp 50 Kilogramm.
Kafkas letzte Reise, der Film von Hans-Gerd Koch und Clemens Schmidbauer, Premiere am Sonntag um 11 Uhr in der Staatsbibliothek zu Berlin.
Das war Susanne von Schenk mit den Literaturtipps. Die besten Sachbücher des Monats, die stellen wir für Sie zusammen auf unserer Sachbuchbestenliste. Und unsere Redakteurin Kim Kindermann, die hat heute früh hier im Deutschlandfunk Kultur die neue Sachbuchbestenliste für den Juni vorgestellt. Unter anderem das Buch Armut, eine amerikanische Katastrophe von Matthew Desmond. Da geht es um Armut in den USA.
Wie kann es sein, dass dort 38 Millionen Menschen in Armut leben? Die Antwort auf diese Frage, die sucht er jetzt. Und zwar faktenreich und aufrüttelnd. Wie ich finde, es ist ein Buch, das einen wirklich anfasst. Und zwar schaut er nicht auf die konkreten Fälle, also er beschreibt nicht Menschen, die in Armut leben, sondern er geht das gesellschaftspolitisch an. Und da nennt er eben zwei Hauptursachen für die Armut. Das eine ist der Niedergang der Gewerkschaften in den USA. Nur noch rund 10% aller Arbeitnehmer sind gewerkschaftlich organisiert und das führt dann zu einem fehlenden Mindestlohn und dazu, dass Konzerne Arbeitsschutzgesetze eben konsequent missachten können. Das ist eine. Ein anderer ganz wesentlicher Punkt, den er beobachtet und auch belegt, ist das Entstehen von Parallelwelten und damit einhergehend so ein strukturelle Unmoral nennt er das. Und das heißt also, einige Menschen werden immer, immer reicher, koppeln sich von staatlichen Leistungen ab, haben dann auch immer weniger Interesse, das zu finanzieren. Und in der Folge verfallen dann Sozialwohnungen, staatliche Bildung und öffentlicher Nahverkehr.
Kim Kindermann über das Buch Armut, eine amerikanische Katastrophe von Matthew Desmond. Ein Titel von unserer neuen Sachbuchbestenliste im Juni. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt ist das mit Kim Kindermann so. Sie ist auch unsere Fachfrau für Kinder- und Jugendbücher. Und in zwei neuen Kinderbüchern, da geht es auch um die Themen Armut, Reichtum, Gerechtigkeit, wie eben in dem Buch von Matthew Desmond. Da reden wir doch gleich weiter über Armut, Kim, oder?
Ja, unbedingt.
Und das machen wir zuerst mit dem Buch Das ist doch unfair, warum gibt es Armut und Reichtum? Ein Buch von Inka Friese und Sarah Tabea Hinrich. Wie geht dieses Buch dann dieses Thema an?
Ja, das ist ganz interessant. Gerade zu dem, was ich eben gesagt habe über das Armutbuch für Erwachsene, geht jetzt dieses Buch das Thema ganz klar auch von der Position der Menschen an, die arm sind. Hier werden nämlich Kinder vorgestellt, die aus ihrem Leben erzählen, von ihren Ängsten und Träumen und davon, was Armut für sie bedeutet. Da ist etwa Finn, der möchte immer am Wochenende Geburtstag haben, weil dann eben keiner merkt, dass er nie feiert. Finn ist 7 Jahre alt, er schläft schlecht, weil es in seiner Familie oft Streit um Geld gibt, weil es das eben nicht genug gibt. Und Er ist damit eins von 2,2 Millionen Kindern, die derzeit in Deutschland in Armut leben. Weltweit sind es 650 Millionen Kinder, die davon betroffen sind. Und was das genau bedeutet, das wird hier auf gerade mal 40 Seiten behandelt. Und tatsächlich, finde ich, war hier umfassend alles dabei, was dem Thema sozialer Gerechtigkeit und Entstehung und den Folgen von Armut, wie das hier sozusagen passiert.
Das heißt, das Buch geht dann über diese Beispielgeschichten deutlich hinaus, auch um die Frage aus dem Titel zu beantworten, die heißt ja, warum gibt es Armut und Reichtum? Ne?
Genau, also die schaut sehr weit, die Autorin, sie erklärt zum Beispiel, warum gibt es überhaupt Geld, seit wann gibt es Geld, wer verdient was und warum ist sozusagen da ein Unterschied, warum haben nicht alle gleich viel Geld in der Hand? Und schnell wird in diesem Buch klar, Ungleichheit, die beginnt eben schon früh, wenn Eltern nicht genug Geld haben, wenn sie dann nicht in der Lage sind, Schulmaterialien zu kaufen. Hier habe ich gelernt in dem Buch, dass heute eine Einschulung über 500 Euro kostet. Oh. Das ist ja ein Wahnsinnsbetrag. Mhm. Wenn die Eltern dann noch nicht mal in der Lage sind, bei den Hausaufgaben zu helfen, weil sie keine Zeit haben, weil sie vielleicht arbeiten müssen, weil sie vielleicht auch die Sprache nicht gut genug sprechen. Auch da beginnt Armut und Reichtum zu wirken. Eltern, die Geld haben, die holen sich natürlich Hilfe, die bezahlen dafür. Das können Menschen, die kein Geld haben, natürlich nicht. Und das ist genau das Problem. Sie bleiben verhaftet in ihrer Armut, kommen da nicht raus. Und wenn da jetzt staatliche Hilfen nicht direkt greifen, wenn Schulen diese Lücken nicht schließen, dann geht das immer weiter schief. Denn Bildung, das wird auch in diesem Bilderbuch klar, die ist der Schlüssel raus aus dem Dilemma. Hier gibt es so einen kleinen Absatz, da zeigen die zum Beispiel, wie viel Unterschied im Verdienst es macht, wenn Mädchen Bildung haben. Mhm. Also Mädchen, die Grundschule besucht haben, gilt natürlich auch für weltweit, die verdienen schon mehr als eben natürlich Kinder, die gar keine Schule besucht haben. Und Frauen mit Hochschulbildung, die verdienen im Durchschnitt dreimal so viel wie Frauen ohne Schulbildung. Und damit wird klar, da liegt der Schlüssel.
Darum geht es in dem Kinderbuch. Das ist doch unfair. Warum gibt es Armut und Reichtum? Und ob etwas fair ist oder unfair ist, darum geht es auch in einem zweiten Kinderbuch. Voll ungerecht über Fairness und Gerechtigkeit von Assata Frauhammer und Maike Töpper, Wien. Und geht dieses Buch jetzt ähnlich vor? Also über Geschichten von Kindern aus Familien, die kein Geld haben?
Nee, das ist jetzt tatsächlich ein Buch, das guckt auch wieder mehr auf das Thema als solches. Das ist ein Kindersachbuch. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen beschreiben muss, das eine ist ein großformatiges Bilderbuch. Das hier ist jetzt ein bisschen kleinformatigeres Kindersachbuch und die gehen das Thema schon so ein bisschen tiefer an. Da geht es nämlich dann auch um so Themen wie Gewissen. Es geht um Philosophen, die sich ja mit den Fragen beschäftigen, was gerecht ist und was nicht. Die machen sich Gedanken dazu, denn wer entscheidet überhaupt, wem was zusteht? Zumal es da viele verschiedene Ansätze gibt und die kommen hier auch vor. Also hier wird gesagt, was ist Kommunismus? Genauso wie funktioniert soziale Marktwirtschaft? Dann eben zu erklären, was ist soziale Marktwirtschaft? Der Gedanke, dass alle in der Gesellschaft, dass man sich sozusagen Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Dann gibt es ja auch Passagen zu Arbeitslosengeld, Krankengeld und Kindergeld. Also sehr, sehr umfassend.
Und da gelingt es tatsächlich in einem Kindersachbuch so komplizierte Dinge wie soziale Marktwirtschaft oder auch Kommunismus zu erklären?
Unglaublich, unglaublich.
Endlich verstanden,
genau. Oft sind ja solche Kindersachbücher, muss man sagen, auch willkommene Hilfen nochmal für Eltern in das Thema einzusteigen, weil das wird ja hier sehr direkt in einfacher Sprache erklärt. Zum Beispiel Kommunismus, da sagen die dann erstmal, also es geht zurück auf das lateinische Wort für gemeinschaftlich. Da soll jeder so viel bekommen, dass wie er oder sie braucht, sollen alle gleich sein. Besitz soll gerecht verteilt werden. Die Idee klingt super. Warum hat die aber nicht funktioniert? Und dann sagen sie eben, einfache Regeln dafür, was gerecht ist, die gibt es eben nicht. Und das ist so ein genialer Satz, auch wenn er jetzt wiederum natürlich erschüttert, weil sie zeigen eben, es muss verhandelt werden. Es muss immer wieder Positionen gegeneinander abgewogen werden. Und dazu sind dann eben auch Gerichte wichtig, die eben unparteiisch Menschen helfen, ihre Position zu verteidigen. Also ein wahnsinnig tiefgehendes, aber gut funktionierendes Sachbuch.
Klingt so, als wären beide Bücher zu empfehlen, wenn man mit Kindern über Armut sprechen will.
Unbedingt. Beide Bücher sind wirklich bunt und freundlich aufgemacht, leben von ihren Illustrationen, nehmen dem Thema auch ein bisschen so die Schwere, weil natürlich, wenn ich jetzt einem Kind so ein knallhartes Sachbuch in die Hand gebe, wo nur Text ist, läuft das ja kreischend weg. Nein, das ist ein großes Glück, diese Bücher. Die sensibilisieren eben und sie zeigen auch, dass wir das machen müssen. Denn erst, wenn man versteht, schon früh, wie Fairness funktioniert, erst dann kann man sich einsetzen für Teilhabe und kann sich auch überlegen, es gibt auch ganz schöne Exemplare, Beispiele hier zu zeigen, was können Kinder eigentlich machen, damit es gerecht ist. Also wenn sie merken, dass ein Freund nie feiert, dann einfach vielleicht mal spontan Geburtstagskuchen organisieren mit allen zusammen, dann geht das ja vielleicht. Oder vielleicht mal ein Kinderfest feiern ohne Geschenke. Einfach sagen, alle kommen, keiner muss was mitbringen, um nicht so einen Stress entstehen zu lassen. Also ganz toll. Kleine Kritik noch am Rande, ich weiß, ich muss mich beeilen. Das eine Buch, das Bilderbuch, das hat auf einmal so eine Einlage zu Oxfam. Da wird Oxfam so ein bisschen genauer vorgestellt. Das fand ich schwierig. Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Werbeblock. Habe aber mit der Pressefrau gesprochen auch. Und die hat mir erklärt, es geht auch für Verlage mittlerweile darum, andere Verbreitungswege zu finden. Und bei einem Buch über Armut sind Oxfam-Läden eben attraktiv.
Die Bücher, das ist doch unfair. Warum gibt es Armut und Reichtum? Das Buch von Inka Friese und Sarah Hinrich ist im Verlag Fischer-Sauerländer erschienen. Und das andere Buch, Voll Ungerecht, über Fairness und Gerechtigkeit, das Kindersachbuch von Assata, Frau Hammer und Maike Törper-Wien, das ist im Belz Verlag rausgekommen. Besten Dank an Kim Kindermann. In Hamburg hat gestern ein Treffen von Schriftstellerinnen zum Thema Europa 2024 begonnen. Vor der Europawahl reden sie da im Literaturhaus unter anderem über die Frage, was bedeutet Literatur heute? Mit dabei sind zum Beispiel Francesca Melandri aus Italien, Dorota Masłowska aus Polen oder auch Tanja Maljarczuk. Sie kommt aus der Ukraine, lebt seit 13 Jahren in Wien und ist jetzt in Hamburg für uns am Telefon. Guten Tag, Frau Maljarczuk.
Guten Tag.
Gestern Abend hat das Treffen begonnen und es ging um die Fragen, für wen schreiben und warum schreiben. Bei dem, was Sie da gehört haben von Ihren Kolleginnen und Kollegen, was hat sich denn da festgehakt bei Ihnen?
Ja, das ist wirklich ein Luxus in solchen Zeiten für mich, solche Debatten zu führen und bei solchen renommierten Autoren und Autorinnen dabei zu sein. Ich bin ehrlich, also ich sage ehrlich, für mich ist es ein schwieriges Thema, weil ich seit 2 Jahren mich als Autorin nicht mehr sehe, also eher so als eine kaputte Autorin, gebrochene Autorin. Ich kann mir nicht vorstellen, je, zumindest bis dieser Krieg noch andauert, ein fiktionales Buch schreiben zu können, auch weil ich keinen Sinn daran sehe. Trotzdem ist es sehr interessant, die anderen zuzuhören, mit anderen Erfahrungen und aus anderen Ecken der Welt, mit anderen Perspektiven. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin hergekommen, um ein bisschen die Suche nach Hoffnung, die ich verloren habe. Und ich glaube, ich finde sie. Ich finde sie bei diesen wunderbaren Autoren, die mir sagen, dass die Literatur doch etwas wert ist. Dass die Literatur auch ein Mittel des Widerstands sein kann.
Das heißt, ja, weil Sie gerade das Wort Luxus benutzt haben, das ist jetzt für Sie kein überflüssiger Luxus, solche Gespräche über Literatur in dieser Weltlage, gerade auch mit Ihrer ukrainischen Perspektive?
Absolut. Das ist auch privilegiert. Also man muss auch ehrlich sagen, es gibt in dieser Welt, in diesem Moment so viele Autoren, die nicht schreiben können. Entweder sitzen sie in den Gefängnissen oder sie müssen eben mit Waffen kämpfen an der Front, weil die Demokratie und unsere Welt ist so extrem bedroht. Das ist wichtig, dass wir das immer im Kopf behalten. Manchmal, also gestern tauchten die Fragen darüber, wie zum Beispiel Literatur gegenüber KI überlebt sie oder nicht. Und was ist die Zukunft der Literatur? Und dann an diesen Stellen sitze ich leise, ich schweige, aber ich möchte sagen, wir wissen nicht, ob die Menschheit generell die Zukunft hat. Also nicht das ist jetzt im Moment das Wichtigste. Die Literatur, wenn die Menschheit überlebt, wird auch überleben. Die Literatur war schon bedroht extrem nach den Zeiten von Auschwitz, richtig? Haben sie gesagt, wie kann man darüber schreiben? Also wie kann man nach Auschwitz schreiben? Kann man, haben wir ja auch gesehen. Auch nach Butscha wird man schreiben können, auch nach diesem Krieg, wenn dieser Krieg irgendwann zu Ende ist. Meine Kolleginnen und Kollegen sind jetzt sehr viele von denen an der Front und sie kämpfen und sie riskieren mit dem Leben. Für sie ist die Literatur jetzt im Moment etwas anderes.
Ja, und Sie selbst werden morgen früh von Hamburg nach Kiew fahren zum Arsenal Book Festival in Kiew. Sie werden da einen Vortrag halten zum Thema, wie man für das Unmögliche Worte finden kann. Das Unmögliche, nehme ich an, ist der Krieg, ist das Auslöschen von Leben, für das Sie nach wie vor versuchen, Worte zu finden? Der Tod?
Ja, der Tod. In diesen letzten 2 Jahren bin ich eben mit diesen Themen ständig konfrontiert, wie man über den Tod schön schreibt. Wie man schreibt so, dass man auch gehört wird. Auch, dass man diese Texte überhaupt zu Ende lesen kann. Und das sind nicht einfache Aufgaben, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo diese Bedrohung nicht so körperlich wahrgenommen wird, wie ich es mache. Und jetzt also in Hamburg bei diesen wunderbaren Autoren und Autorinnen zu sitzen, morgen fahre ich nach Warschau und dann nach Kiew. Und für mich ist es ein großer Kontrast, aber eigentlich ist auch die Antwort darauf, warum man schreibt, um zu widerstehen. Also trotz der Gefahr und trotz des Krieges, trotz der Möglichkeit, dass sie eigentlich nur im Keller sitzen, dann während dieser Tagen machen sie eine Buchmesse. Mhm. Eine große Buchmesse. Über 100 Verlage kommen nach Kiew. Ja? Und das ist, obwohl die Druckerei in Kharkiv vor einigen Tagen zerbombt wurde und dabei sind 7 Menschen getötet worden und 150.000 Bücher verbrannt. Mhm. Ja? Also, aber trotzdem ist das Buch und das Lesen so extrem wichtig für diese Menschen, die so bedroht leben. Das heißt, es müssen auch Menschen sein, die diese Bücher schreiben können.
Die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk, morgen unterwegs zum Arsenal Book Festival in Kiew und gerade beim Treffen Europa 24, Was ist Literatur in Hamburg? Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Maljatschuk.
Danke für die Einladung.